brandneuesten Erkenntnisse in Anführungszeichen heutzutage ist die Erkenntnis der Menschen, dass man nicht ständig ungebremst beschleunigt leben kann. Dass das schiefgehen wird bei ganz vielen Menschen, die auf der Überholspur leben und am Ende im Burnout landen und bei denen dann gar nichts mehr geht. Eine brandneue Erkenntnis in Anführungszeichen, weil das ist nun wirklich nicht neu. Und zu erleben, dass man im Einklang mit bestimmten Dingen, die Gott in uns gelegt hat, in unser Leben, in die Natur, in diese Welt, dass man nicht permanent in Dissonanz dagegen leben kann, ungestraft, das ist nichts Neues. Aber irgendwo habe ich den Eindruck, es setzt sich langsam etwas mehr durch, eine Erkenntnis, dass man das doch irgendwo berücksichtigen sollte. Es ist eben nicht alles machbar und alles einfach handelbar, so wie ich das gerne haben möchte. Und dann kommt man her und das kennt ihr, wenn ihr mal so schaut, immer wieder so, lebe im Einklang mit der Natur, lebe im Einklang mit dir selber. Work-Life-Balance sozusagen, ein ausbalanciertes Leben. Und dann interessanterweise, ne, bietet man Kurse an, die ganz viel Geld kosten, die ganz viel Zeit kosten und die total beschleunigt sind, damit man das erlernt. Es ist eine Industrie, der Einklang. Einklang mit dem Kontostand vielleicht von irgendwelchen Leuten. Das funktioniert auch nicht immer. Das Gute ist, es gibt eine Botschaft und es gibt eine Möglichkeit, die ist absolut gratis. Nicht umsonst, aber gratis. Für die, die sie nehmen wollen. Und das ist etwas, was wir heute, wenn wir im Philipperbrief ein Stück weitergehen, nachdem wir ja mitbekommen haben, dass Paulus dort inhaftiert ist, im Gefängnis, und dass er trotzdem sich weigert, ein Klagelied anzustimmen, sondern sagt, nein, ich will mich freuen, auch wenn die Umstände ätzend sind und überhaupt nicht dafür sprechen. Ich will das. Und beim letzten Mal ging es darum, dass er sogar so weit geht, gut, das ist Paulus, das sind nicht wir, aber sagt, es wäre so viel besser zu sterben und bei Jesus zu sein, ich bleibe ja nur hier wegen euch, weil ihr es ohne mich nicht hinkriegt, oder wie auch immer. Er ist da sehr radikal. Manchmal muss man radikal sein, um Dinge in Einklang zu bringen, die sich vielleicht auseinander bewegt haben. Und so gehen wir heute weiter ab Vers 27. Und da fängt er schon an, hineinzukommen in das eine, zu sagen, vor allem, das heißt vor allem anderen, zuerst, grundlegend, basic sozusagen, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde, und schon fügt er uns zusammen als Gemeinschaft, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Leben miteinander, leben im Einklang mit dem Evangelium, mit der rettenden Botschaft. Leben, das bedeutet, ich lebe meinem Wesen, meinem neuen Wesen als Christin und Christ entsprechend, leben im Einklang mit meiner neuen Natur, die Gott mir gegeben hat, die er uns gegeben hat, das heißt konsequent, entschieden, authentisch, gesammelt, wie immer man das nennen will, aber nicht einfach irgendwie, sondern lebt im Einklang mit der Botschaft, lebt im Einklang mit eurem Glauben, wenn ihr den schon bekennt. Lebt im Einklang mit der guten Botschaft von Christus. Und die Frage, was bedeutet das? Das werden wir gleich sehen im Text, was für Paulus das ganz konkret bedeutet, im Einklang mit dieser guten Botschaft zu leben. Aber schon am Anfang zu sagen, angesichts aller Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt, Paulus ist ja nun eben inhaftiert und muss unter Umständen den Tod entgegengehen, Aber er sagt, dass in dieser Situation, dass vor allem ist wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Lebt im Einklang mit dem, was in euch ist, mit dem, der in euch ist. Ich mache das als Vorbild, sagt Paulus. Und ich wünsche mir, dass ihr dem nacheifert, dass ihr euch davon ermutigen lasst. In allen Schwierigkeiten, und die kommen. Die kommen garantiert. So ist ja der zweite Teil dieses Textes auch. Ich möchte, dass ihr einmütig zusammensteht und für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Kämpfen, das hören wir nicht so gerne. Wer hört das gerne? Und in dieser Welt, in den Nachrichten, ist ständig von Kämpfen die Rede, ständig von Krieg, ständig von Dingen, die nicht gut sind. Das ist auch nicht gut. Aber wenn Paulus hier von Glaubenskampf redet, dann meint er etwas ganz anderes. Er geht gleich noch etwas tiefer darauf ein. Es bedeutet, als Christen miteinander in einer Welt zu leben, wie das Christsein, diese Botschaft, von der er da redet, nicht versteht, nicht verstehen kann, aber sie nicht einfach toleriert und stehen lässt, sondern sie bekämpft, weil sie zwar nicht versteht, aber weil sie ihr nahe kommt. Diese Botschaft fordert jeden heraus, lässt keinen kalt. Und deshalb gibt es immer wieder Kämpfe in einer Welt, die diese Botschaft nicht gut findet. Deshalb sagt Paulus, steht zusammen. Vor allem macht das miteinander, gemeinsam den Gefahren trotzen, um miteinander dieses Evangelium zu leben. Und er schließt direkt an diese Thematik ab Vers 28, weil das so ist. Und diese Botschaft, das Zentrum eures Glaubens, dieses Evangelium, das unaufgebbar ist, wir können über alles reden, wir können über Formen reden, wir können über Strukturen von Gemeinden reden, wir können aber nicht über das Evangelium reden. Nicht über Jesus, nicht über das Wort vom Kreuz. Das steht fest bis heute. So sagt er, lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern, die euch einreden, das ist alles Quatsch, was du glaubst, das ist völlig unwissenschaftlich, nicht beweisbar, das ist total hinterwäldlerisch oder was auch immer ihnen einfällt, da gibt es ja immer so Sachen, um diese Botschaft fernzuhalten. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Punkt. Auch so eine Sache, die man heute nicht gerne hört. Verloren, gerettet. Ja, das ist viel zu radikal, das ist polarisierend. Ja. Ist es wohl verloren, gerettet, indem Menschen sehen, dass wir mutig trotzdem, trotz der Schwierigkeiten, trotz der Gefahren, trotz im Gefängnis sitzen, obwohl ich krank bin, obwohl mein Leben nicht so prickelnd läuft, vielleicht gerade in diesem Moment, einen Mut haben, der daraus resultiert, dass ich eine Hoffnung habe. Eine Hoffnung auf mehr, eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was ich gerade erlebe, was vielleicht ganz unschön ist, in diesem Moment, das wird den Menschen vor Augen führen, etwas, was sie nicht haben. Es wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie sich fürchten müssen vor allem und jedem und vor der Zukunft und deshalb irgendwelche Ausflüchte brauchen, die es ja heute in Unmengen gibt. Und wir ihnen begegnen mit einer Hoffnung, die unerklärlich ist, die auch nicht ableitbar ist mit irgendwelchen Formeln oder so. Sie ist einfach da. Etwas, das kann ich nicht erklären. So wie wir es vorhin gehört haben, Psalm 139, ich kann das nicht erklären. Ich muss das auch nicht erklären. Es wäre ganz schlecht, wenn ich das erklären könnte. Wenn ich Gott nämlich erklären könnte, wäre er nicht Gott. Ganz schlechte Idee. Ein Gott, den ich erklären kann, brauche ich nicht. Ich brauche einen Gott, der größer ist, den ich nicht erklären kann, der mich aus diesem Elend herauszieht und der das kann und der das gerne macht. Wenn die Menschen das sehen, euren Mut, den ihr deshalb habt, dann wird ihnen zumindest etwas vor Augen geführt. Wie sie sich dann entscheiden, ist eine andere Sache. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, Vers 29, ihr dürft sogar für ihn leiden. Schwierig, ne? Ihr dürft sogar für ihn leiden. Das ist auch so ein Ding, das kann man natürlich verdrehen. Christ sein bedeutet vor allem leiden und das Leid sich suchen und sich kasteien. Und je mehr Schmerzen, desto besser. Das ist Unfug. Niemand sucht das Leid, niemand sucht das Elend oder den Schmerz. Kein Mensch, der Mensch ist. Aber es kommt, ungefragt. Und er sagt, wenn ihr als Christinnen und Christen wegen eurem Glauben Dinge erleidet, dann ist das zwar immer noch Leid und es wird dadurch auch nicht schöner in dem Sinne, aber es bekommt einen Sinn. Es ist kein unsinniges Leiden, kein Schicksal, kein was weiß ich, völlig sinnlos und hirnlos, sondern es ist eine Art von Bestätigung des Glaubens. Wenn ich Schwierigkeiten bekomme, weil ich glaube, bestätigt mir das, dass ich glaube. Wenn ich nämlich nicht glaube, Gott vertraue und auch diese Maßstäbe vertrete, dann kann ich die Maßstäbe, immer wenn es Schwierigkeiten gibt, passe ich die Maßstäbe so an, dass die Schwierigkeiten so sich im Sande verlaufen. So immer das Fähnchen in den Wind, dann gibt es auch keinen Ärger. Aber wenn ich solche Dinge merke, dann hat das was mit dieser Identifikation mit Christus zu tun. Deshalb sagt Paulus, ihr habt sogar ein Vorrecht, wenn ihr das erlebt. Das ist nicht einfach, dahin zu kommen, wenn du mal Schwierigkeiten hast, vielleicht gerade wegen deinem Glauben zu sagen, das ist ein Vorrecht. Es ist aber eins. Und dahin zu kommen, hat etwas damit zu tun, im Glauben, in diesem Vertrauen zu wachsen. Und Paulus sagt dann in Vers 30, damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch nur davon berichten. Er selber wird zum Vorbild für den Umgang mit Schwierigkeiten. Und vor allem sagt er, freut euch trotzdem, lasst euch nicht runterziehen. Und die Feinde, die da sind, sind eben auch nicht immer die Feinde von außen, sind nicht immer Bedrängnisse von außen. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, mehr noch, Lukas 17, das Reich Gottes ist in euch. Gleichzeitig sagt aber auch, die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein, seine Mitbewohner. Und wenn du jetzt mal siehst, dass es gar nicht immer darum geht, dass Leute von außen kommen, deinen Glauben angreifen und von außen kommen und sagen, wie kannst du nur, du Idiot, geh weg oder so, sondern wenn du mal auf deine eigenen Mitbewohner achtest, die in dir sind. Das Reich Gottes ist in dir, aber deine eigenen Feinde, die Feinde des Menschen sind auch in ihm, sagt Jesus. Und jetzt schau mal, was oft da ist, diese Zweifel, diese nörgelnde Stimme, willst du dich wirklich auf Gott verlassen, du musst das hier selber in die Hand nehmen, der kriegt das nicht hin alleine. Oder hilft dir selbst und hilft dir Gott, oder wie kannst du nur, und wieder hast du das falsch gemacht und wieder hast du versagt und du bist echt eine Null, lass das einfach mit dem ach, was gibt es da für Stimmen, die einen anklagen, irgendwann verliert man den Respekt vor sich selber, wenn man diesen Feinden glaubt, glaub denen nicht, das ist ein Feind. Auch in mir. Oft fängt es ja da erst an, bevor noch irgendeiner von außen irgendwas gesagt hat. Oft wissen Menschen ja noch nicht mal, dass wir Christen sind. Aber hier drin, die Feinde im eigenen Haus, gilt es mit Mut, so wie Paulus das hier sagt, zu begegnen. Nachdem er das gesagt hat und nochmal vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist, im Einklang mit diesem Jesus, mit dieser Botschaft, gemeinsam auch den Feinden entgegenzutreten. Gemeinsam auch zu sagen, ja, das ist eben so. Ich fange kein Klagelied an, kein Jammerlied, so wie Paulus, sondern wir miteinander treten den Schwierigkeiten entgegen. Dafür sind wir ja miteinander. Geht er in einer positiven Art und Weise darauf ein, was vor Augen zu führen, dass man nicht immer nur Defizite sieht. Ich kann das nicht. Und wie soll ich das machen? Ich habe doch gar keine Kraft. Und mein Glaube ist nicht groß genug. Oder wir sind als Gemeinde zu klein. Ach, man findet ja eine Million Gründe, um Ausflüchte dann zu haben. Aber in 2,1, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten, sagt er. Ja. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Das ist doch mal ein Zeugnis über eine Gemeinde, über eine Gemeinschaft, über Christen. Man spürt bei euch etwas. Was? Was spürt man, wenn Menschen dir begegnen? Wenn Menschen in deine Nähe kommen, mit dir reden, Menschen, die dich vielleicht noch nie gesehen haben. Man spürt etwas bei dir. Aber was? Menschen, die noch nie in diese Gemeinde gekommen sind, noch nie in diese Räume, zu irgendeinem Zeitpunkt, egal welcher. Man spürt etwas bei euch. Aber was? Was spürt man denn? Das, was er hier schreibt, gegenseitige Liebe, liebevoller Trost, eine herzliche, mitfühlende Liebe untereinander. Also diese Außenwirkung, ist sie da, so wie Paulus das hier den Philippern bescheinigt? Wenn nicht, ist das problematisch. Man lebt dann nicht mehr im Einklang mit dem, was der Glaube uns möglich macht. Diese Liebe, die durch Gottes Geist in unsere Herzen ausgeschüttet ist, Römer 5, Vers 5, ist das große Potenzial, die große Möglichkeit, die wir haben, die wir viel zu selten ausschöpfen. Sie ist aber da, aber ein Potenzial, das nur da ist und nicht benutzt wird, bleibt potenziell. Potenziell seid ihr alles ganz liebe Menschen. De facto, potenziell Glauben reicht nicht. Potenziell Gemeinschaft haben reicht nicht. Und auch potenziell dem Feind entgegentreten in mir selber und unter uns, das wird ihn nicht besiegen. Das muss man konsequent machen, nicht potenziell. Eigentlich könnte ich dich ja besiegen, aber das bringt ja nichts. Das weiß Paulus auch. Und deshalb schreibt er ihnen das im Stammbuch und er sagt, das ist das Potenzial, das so, Vers 2 bis 4, ausgebaut werden kann. Ich freue mich darüber sehr, dass das nämlich so ist. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl oder in manchen Texten auch das Wohl des anderen im Auge haben. Paulus sagt, ihr habt das Potenzial, ihr habt das Evangelium, ihr habt euch, ihr habt alles, was ihr braucht, egal welche Schwierigkeiten. Die Umstände sind es nicht, die euer Handeln bestimmen, sondern eure Entscheidung ist es. Ihr habt das Potenzial und nun lasst die Liebe in Aktion treten. Und das hier ist Liebe in Aktion. Den anderen zu sehen, das hat was mit Respekt zu tun. Respekt für Menschen, in denen, egal wie schwierig sie sind, egal wie sehr sie mir auf den Senkel gehen unter Umständen, in dem mir immer Gott begegnet, denn der Mensch ist das Ebenbild Gottes, egal was für ein Mensch. Es gibt da keinen Unterschied. Jeder Mensch, der mir begegnet, ist ein Ebenbild Gottes. Und der Respekt ihm gegenüber ist ein Respekt Gottes gegenüber. Respektiere ich einen Menschen nicht, respektiere ich Gott nicht, der ihn geschaffen hat. Respekt bedeutet, diese Demut, den Mut zu haben, dem anderen so zu begegnen, wie er ist. Und die habe ich nur, wenn ich vor mir selber Respekt habe und nicht mich eben niedermachen lasse. Was bin ich für ein Idiot? Was bin ich für ein Versager? Wie wenig kann ich? Und so weiter und so fort. Wenn ich vor mir selber keinen Respekt habe, werde ich das vor dir auch nicht haben. Im Gegenteil, dann kommen Menschen und machen andere klein und sind nur am Nörgeln und Meckern, weil sie selber ganz klein sind. Und dann musst du auf meine Größe geschrumpft werden, weil mir das sonst Schwierigkeiten macht, anstatt selber groß zu werden. Hab doch Respekt vor dir, als Abbild, als Ebenbild Gottes. Und noch mehr, wenn du gläubig bist, was legt Gott hier nicht nach? Jesus in dir. Wenn ich dich als gläubigen Menschen sehe, sehe ich Jesus, Christus. Wenn ich die Augen aufmache, Respekt ist das, was wir brauchen. In dieser Welt gibt es keinen Respekt mehr. Es gibt auch keine Demut mehr. Stellt euch vor, eine Welt, die von Demut geprägt ist. Politische Entscheidungen, die von Respekt für das Menschenleben geprägt sind und nicht von irgendwelchen territorialen oder wirtschaftlichen Interessen geleitet sind, einfach Hunderttausende von Menschen opfern. kein Respekt vor dem Leben, kein Respekt vor der Welt, vor der Schöpfung, vor nichts. Das ist das, was uns das Evangelium als Gegenprogramm, als absolutes Gegenkonzept anbietet. Ihr müsst nicht so leben. Ihr müsst nicht so leben. Und dann zeigt Paulus diese wunderbaren Worte, diese zentralen Worte, um die sich alles dreht und an denen sich alles entscheidet. Dieser große Christus-Hymnus, der wahrscheinlich schon vor Paulus existiert hat, der ersten Christen. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Da ist dieser Jesus, der das Wort Gottes ist, durch den alles geschaffen wurde. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und nicht eines, was entstanden ist, ist ohne dasselbe entstanden. Er war das Licht der Welt. In ihm war das Leben. Und er kommt. Er gibt das auf. Freiwillig. So ist Jesus. Er ist Gott. Er ist in allem Gott gleich. Auch das ist Jesus. Und das war Jesus. Und das wird er wieder sein. Und er kommt, weil er liebt. Er kommt, weil er nicht nur sich selber sieht. Er kommt, weil er weiß, dass wir Hilfe brauchen. Jesus heißt Rettung. Jesus ist das Programm. Jesus ist Gott. Gott ist Rettung. Unsere Rettung. Unsere Hilfe. So ist Jesus. Er ist Gott. Und was tut er? Vers 7 und Vers 8. Jesus, Gott, verzichtet auf diese Privilegien. Verzichtet auf all das, was er einfordern könnte, zu Recht und völlig legitim. Und er erniedrigt sich, er wird Mensch, er wird so wie wir, er teilt unser Schicksal, er teilt unser Versagen, noch mehr, er teilt unser Ende, damit das Ende zu einem neuen Anfang wird. Das ist der Weg, das ist Gott, das ist unser Weg. Wenn wir ihn alleine gehen, dann endet er hier. Am schändlichen Kreuz. Das muss man sich eingestehen, das will keiner hören, deswegen wird es auch so oft abgelehnt. Wenn wir das Leben ohne Jesus gehen, endet unser Lebensweg dort, am Kreuz. Denn da sind wir. Denn Jesus kommt dahin, wo du gerade bist, egal wo du gerade bist, dahin kommt er. Wo immer du jetzt in diesem Moment bist, innerlich, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, vielleicht auch mit deinen Hoffnungen und Freuden, genau dahin kommt er. Und er kommt immer nur dahin, wo du gerade bist. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wo du gerade bist. Weil oft ist es so, Jesus kommt dahin, wo du bist, aber du bist nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Das bedeutet, du bist nicht präsent, du hörst ihn gar nicht, weil du in Gedanken da bist oder dich wegträumst, auf eine Flucht gehst und nicht da bist. Aber genau da, wo du bist, dahin kommt er. So wie er es immer tut, so wie er das hier beschrieben wird, er kommt in die Welt, da, wo du bist. Und wenn du das übersiehst, dann wird dein Leben ohne ihn dort enden, am Kreuz, weil da bist du. Da sind alle Menschen. Kreuz bedeutet die extremste, sichtbarste Trennung von Gott. Und so sagt uns die Bibel, der Mensch wird in diese Trennung hineingeboren, leider Gottes, weil Adam sich von Gott getrennt hat und der unser Vater ist und wir haben hier ein Erbe bekommen, das wir leider nicht ausschlagen können. Da sind wir schon. Es ist überhaupt nicht die Frage, ob wir da sind. Aber das muss man erkennen. Wer nach oben will, muss erkennen, dass er unten ist. Wer nicht erkennt, dass er unten ist, wird auch nicht nach oben kommen, weil er sich schon oben wähnt und denkt, ich bin doch schon da, es ist doch schon alles gut, es ist doch schon alles bestens. Und missversteht, dass von Natur aus gar nicht alles bestens. Wenn alles bestens wäre, würde die Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht und würde nicht das passieren, was passiert. Es ist nicht alles bestens. Wer nach oben will, muss verstehen, dass er unten ist. Und oben, und damit schließt der Text, ist das. Unmissverständlich. Und ohne irgendwelche Grautöne. Darum, weil Jesus das getan hat, weil er so demütig war, weil er Dinge losgelassen hat, weil er die Freiheit hatte, aus Liebe zu verzichten, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen sich einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das kürzeste Glaubensbekenntnis. Jesus Christus ist der Herr. Jeder, alles, alle, alles, was Rang und Namen hat, wird das bekennen müssen. Der Name über jeden Namen, über alles Benennbare, alles, was man mit Namen nennen kann, also alles, was ist, wird bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Es gibt keinen Namen, keinen Menschen, auch keinen Engel, die wir mit Namen nennen können, auch kein Teil der Schöpfung, kein Tier. Die wurden zu Adam gebracht, er sollte sie benennen mit Namen und so wie er sie benennt, sollen sie heißen. Alles in der Schöpfung heißt irgendwie, alles hat einen Namen und alles, was Namen hat, wird bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Alles. Und da gibt es keine Ausnahme. Wie sehr hat der Mensch versucht, dem entgegenzugehen? Schon immer. Aber wo kein Name ist, kein Evangelium, kein Jesus, da gibt es keine letzte Instanz mehr. Und diese Welt lebt ohne letzte Instanz, vor der sie sich verantworten müsste. Deswegen lebt sie auch so, wenn man sagt, da ist keiner, vor dem ich mich verantworten muss. Ich lebe ganz autonom, eigenverantwortlich. So sagten die Menschen schon in 1. Mose 11 beim Turmbau zu Babel, lasst uns einen Turm bauen und lasst uns einen Namen machen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht zerstreuen über die Erde. Ich mache mir selber einen Namen. Gott muss weg. Ich bin mein eigener Gott, ich muss mein eigener Gott sein, Selbstinstanz. Und so lebt diese Welt. Jeder macht seine Regeln und sagt, wenn es meinen Regeln entspricht, ihr seht das in der Politik, ihr seht das bei irgendwelchen Autokraten und wahnsinnigen Machthabern, wenn es meiner Vorstellung entspricht, dann opfere ich halt Tausende von Menschen. Das ist in meiner Vorstellung, in meiner Göttlichkeit legitim. So ist der Mensch, wenn er selber Gott ist. Und hier heißt es, jeder wird dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Jesus Christus ist der Herr. Der eine und die eine wird es freiwillig sprechen, weil sie glaubt, weil sie diesen Jesus angenommen hat, weil sie mit ihm eine Zukunft hat. Du hast eine Zukunft, wenn du glaubst. Eine Zukunft bei dem, der den Namen über alle Namen hat. Der kann sagen, dieser Mensch, mein Vater, mein Bruder, mein Herr, mein Gott, ganz persönlich, der mir einen neuen Namen gibt. Weil ich an seinen Namen glaube. Ich werde bekennen, und das bekenne ich, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist mein Herr. Punkt. Ohne Wenn und Aber und ohne Erklärung und ohne Rechtfertigung und ohne irgendwas. Jesus Christus ist mein Herr. Andere werden das auch sagen. Zähneknirschend, unfreiwillig, sagen Jesus Christus. Ich habe ihn immer abgelehnt, ich habe ihn weggeschoben, ich wollte nichts davon wissen, aber Jesus Christus ist der Herr. Er ist nicht mein Herr geworden, weil er nicht mein Bruder, mein Freund, mein Gott geworden ist, aber er ist der Herr. Und deshalb auch der Richter, der urteilt. Er ist die letzte Instanz. Ich habe das immer weggeschoben. Ich habe das nie geglaubt, ich wollte das nicht wissen. Jesus Christus ist der Herr. Unfug. Altbackener Ammenmärchen. Jeder wird irgendwann erkennen, oh, es stimmte doch. Ups, jetzt stehe ich aber ziemlich blöd da. Jesus Christus ist der Herr und er ist doch die letzte Instanz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das erfüllt mich mit einem gewissen, beinahe hätte ich Genugtuung gesagt, aber wenn ich sehe, wie manche Menschen in dieser Welt, manche bösen Machthaber, rücksichtslos Leben opfern, Menschen opfern, es ist echt zum, genau, ich will keine Kraftausdrücke nehmen, aber wenn ich dann sehe, auch du wirst am Ende auf die Knie fallen und sagen müssen, Jesus Christus ist der Herr. Und jetzt muss ich mich verantworten für mein Tun. Das wünsche ich keinem. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Nicht im Geringsten. Wir können uns auch nicht im Geringsten vorstellen, was es bedeutet, im Himmel zu sein. Bei ihm, bei dem, der den Namen über alle Namen hat. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können das auch nicht erklären. Aber wir können darauf hoffen. Wir können uns darauf freuen, schon jetzt. So wie Paulus sagt, schon jetzt. Vor allem aber, lebt so, wie er es als Vorbild gelebt hat. Lebt anders als diese Welt. Ihr braucht das nicht. Habt Respekt voreinander. Und wenn ihr Respekt voreinander habt, dann habt ihr Respekt vor Gott. Denn wer Gott liebt und seinen Bruder hasst, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht, sagt das Neue Testament. Habt Respekt voreinander und deshalb habt Respekt vor dir selber. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann darfst du niemals sagen, ich bin nicht liebenswert. Du bist immer liebenswert, weil Gott das sagt. Du bist vielleicht nicht immer liebenswürdig. Wir sind alle mal nicht so ganz liebenswürdig, aber immer liebenswert. Das müssen wir uns ganz tief reinlassen. Und wenn ich das tief in meinem Herzen habe, dann kann ich dir und dir und dir begegnen und sagen, wow, du bist wirklich liebenswert, auch wenn du heute ein richtiger Stinkstiefel bist. Das ist doch egal. Morgen bist du wieder voll liebenswürdig. Nehme ich an. Also, eigentlich eine ganz gute Sache, die Paulus hier sagt, wenn er sagt, egal wie die Schwierigkeiten aussehen und wie deine Umstände gerade nicht so toll sind, freu dich, weil diese Wahrheit und diese Zukunft und diese Hoffnung und dieses Vorbild des Christus, das steht fest, egal wie deine Umstände sind, egal was sich verändert, egal, das ist die Umstände wechseln. Der Fels, auf dem wir stehen, bleibt. Und einen anderen Fels, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass wir diesen Felsen haben, dass du dieser Fels bist, auf dem wir stehen können, in einem Leben, das von Auf und Abs geprägt ist, das mal hoch ist, mal unten ist, mal schwierig, mal leichter, aber immer ein Leben, das lebenswert ist, weil du uns darin begegnest. Und immer von Menschen gelebt, die liebenswert sind, weil du für sie gestorben bist. Und du hast gesagt, niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und das hast du getan und uns zu deinen Freunden gemacht. Ich bitte dich, dass wir das ganz neu, ganz tief in unser Herz wurzeln und sinken lassen. Und uns dann darum bemühen, dem Vorbild nachzueifern, das du uns gegeben hast. Einander mit Respekt und Demut zu behandeln und uns selbst auch, so wie du uns behandelst, mit Respekt begegnen. So wie du gesagt hast, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.